Willkommen bei 1000 gute Gründer. Mein Name ist Oliver Zenglein und heute unterhalte ich mich mal wieder mit unserem Boutique Agency Chairman Nils Dörje. Wir sprechen über 12 Mythen, die GründerInnen immer wieder mal begegnen. Welche sind wahr, welche falsch? Worin steckt vielleicht doch noch ein wahrer Kern? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Nils.
Hallo, Oliver.
Schön, dass du heute zum zweiten Mal hier zu Gast bist und wir beide unterhalten uns heute mal über ein paar Themen. Und zur Feier des Tages haben wir so ein paar Thesen mitgebracht, die ich dich mal bitten würde zu zerlegen oder zu confirmen und wo wir mal ein bisschen kontrovers darüber diskutieren können.
Sehr gut. Oliver, was beschäftigt dich?
Im Moment beschäftigt mich eine ganze Menge. Also ich muss sagen, letzten Sommer hatte ich ja 3 Monate Auszeit nehmen können mit meiner Familie. Das war wirklich auch eine schöne Zeit. Herbst und Winter war dann wieder relativ viel Arbeit angesagt und jetzt hat sich das nochmal verstärkt. Also ich bin gerade richtig viel, ehrlich gesagt, eingespannt. Ist viel los. Im Markt ist viel los. Das Gute ist, dass wir als Agentur nach einem echt ruhigen Q4 jetzt wieder ein bisschen Traction bekommen in Q1. Also
sehr gut, oder?
Da bin ich dankbar, dass das wieder inbound tatsächlich auch mehr los ist, mehr geht, mehr Pitches da sind. Irgendwie sind alle jetzt aus dem Winterschlaf erwacht, habe ich so das Gefühl. Und das ist eine gute Sache und bringt viel Arbeit mit sich, aber macht auch Spaß.
Ah, ist ja ein schönes Team, gell? Bei der Boutique Agency.
Team? Ja, das ist wirklich sensationell. Wirklich gut. Ich bin echt, ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr dankbar.
Sehr schön.
Sehr gut. Sehr dankbar. Aber im Moment ist das Pendel ganz klar auf Arbeit und jetzt muss ich irgendwann mal gucken, wenn sich alles wieder so eingegleist hat, dass auch die Familie nicht zu kurz kommt.
Solange du lachst, ist, glaube ich, alles gut.
Ich lach meistens.
Ja, das ist gut. Ja, sehr gut. Finde ich auch gut. Mag ich.
Wie geht's dir, Nils? Was hat für dich die Woche gebracht bis jetzt?
Oh, da geht's richtig rund gerade. Also Finanzierungsrunden, Verkäufe, geht irgendwie gerade alles. Freue mich da deswegen besonders, weil sozusagen unsere Portfolio-Companies alle hervorragend performen. Also hervorragend jetzt nicht alle outstanding, aber alle performen, machen einen richtig geilen Job. Macht total Spaß und jetzt auch allen Rufen zum Trotz, die man sonst irgendwie so hört, geht ja richtig was voran. Also insofern, ich bin richtig hyped, macht mir total Spaß, richtig cool.
Kannst du sagen, wie viele Portfolio-Companies ihr ungefähr habt bei ChairPeople?
Es sind 11.
11?
11 Mandate, wo wir entweder Ronjan oder der Nils die Mandate übernehmen. Insofern wird es auch nicht langweilig, aber sie sind halt in unterschiedlichen Phasen. Die einen fangen ganz früh an, da sind wir eher noch sozusagen nicht auf der Suche nach dem Geschäftsmodell, aber sind wir noch am Anfang. Und bei den anderen, habe ich ja gerade schon beschrieben, sind wir sozusagen bei Exit-Szenarien mit M&A-Boutiquen gemeinsam da reinzugehen, den Verkauf zu begleiten. Insofern das gesamte Portfolio.
Wie viel ist denn ungefähr fremdfinanziert? Und wir sind ja zum Beispiel eigenfinanziert.
Gute Frage. Jetzt spontan, ich habe es, glaube ich, nie ausgerechnet, 70-30, also 70 finanziert und 30
bootstrapped. Kann man so sagen. Okay. Was sind die 2 größten Unterschiede zwischen den beiden Kategorien?
Dass du natürlich bootstrapped hast, du natürlich einen riesen, so wie du auch, muss ich dir jetzt erzählen, hast du alle Freiheiten der Welt. Der Olli hat es richtig gut übrigens, liebe Zuhörer, der ist bootstrapped, fully bootstrapped. Und kann da sein Ding machen. Da schnabelt keiner rein. Es sei denn, er will das, dass jemand mit reinschnabelt. Und natürlich bei den anderen, die finanziert sind, die brauchen Kapital, um Sales, Marketing zu pushen, um am Markt unterwegs zu sein. Meine, dann hast du halt deine Finanzierungskollegen, Investoren mit drin und dann skalierst du. Hoffentlich.
Hoffentlich. Ja, aber ich meine, du hörst es ja überall. Also Finanzierung derzeit ist nicht so einfach.
Genau, da gibt es zwei Unterschiede. Ich habe gerade auch jüngst nochmal mit meinem Kollegen von Drakestar, mit dem Julian Riedelbauer, darüber gesprochen und wir haben uns auch nochmal ausgetauscht. Und du hast einen Challenge sicherlich bei den Companies, die so in um Corona Finanzierungsrunden gemacht haben, auch größere Finanzierungsrunden. Die haben, also Corona-Angriffskrieg von Putin, so in dieser Phase, die halt hohe Bewertungen haben, die haben es jetzt momentan relativ schwer, ja, weil jetzt müsste ja eigentlich immer eine Folgerunde kommen. Und dann ist natürlich die Pudelskernfrage, was ist das jetzt für eine Bewertung? Also denen tun sich, glaube ich, schwer. Und die anderen, die jungen Unternehmen, tun sich wahrscheinlich europäisch unterschiedlich schwer, Finanzierungsrunden zu finden und Finanzierungsrunden zu closen. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht das beste Umfeld. Das muss man schon auch sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt gar nichts geht. Also das so gucke ich auch nicht auf die Startup-Szene. Einfach ist es nicht.
Wo geht was?
Wo geht was? Also ich glaube, also meinst du es branchentechnisch oder was meinst du?
Genau, in welchen Branchen, welche Unternehmen, was haben die gemeinsam, die keine Finanzierungsprobleme haben?
Sicherlich so Branchen, die waren vielleicht auch gar nicht so heiß umkämpft sind. Also ich habe gerade jetzt jüngst so ein bisschen Einblick in den Bereich der Agrar- und Forstwirtschaft.
Über die Rentenbank, ne? Da bist du jetzt Advisor, glaube ich.
In ihrem Startup Board Advisor bei der Rentenbank, muss man vielleicht ein bisschen erklären, die Rentenbank ist eine Bank, wo das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit dabei ist und darüber quasi Finanzierung macht für diesen Sektor. Und da gibt es auch einen Startup-Arm und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, was dort die Founder als Ideen einbringen. Und ich bin deeply impressed. Also ich finde es total spannend zu sehen, was dort alles so passiert. Für mich sozusagen jetzt, ich bin jetzt ja nicht der Agrarökonom schlechthin, mitnichten, aber natürlich kenne ich mich ganz gut in Software und Tech aus. Und da kann ich dann schon wieder mit dazu beitragen.
Ja, aber Software, Tech, AI hält ja auch in der Landwirtschaft Einzug wahrscheinlich. Ne?
Logischerweise. AI ist ein schwieriges Thema, glaube ich, gerade so ein bisschen, wenn du mich fragst.
Warum?
Weil im Endeffekt reden wir ja über alle Agents, die quasi auf LLMs draufsitzen. Das sind Agents. Das ist jetzt nicht ein neues LLM, was die meisten da bauen. Und dann ist ja immer die Frage, wie kann ich das jetzt nutzen? Wie baue ich das? Was ist jetzt überhaupt? Also wie groß ist dieser Wert, ohne dass, also das LLM sitzt ja unten drunter, logischerweise. Und das ist in den meisten Fällen auch nicht deutsch. Das ist in den meisten Fällen amerikanisch, wie wir alle wissen. Vielleicht
oder chinesisch.
Oder chinesisch, genau. So, und dann wird es natürlich super spannend, sozusagen. Und insofern, das ist auch so, also passiert natürlich eine Menge, ist auch richtig, wäre auch traurig, wenn es nicht gehen würde. Aber das ist schon, also wenn du dann drauf schaust, musst du dir auch sagen, wie viel davon ist dann unique bei so einer Plattform, die gebaut wurde und die so richtig einen Unterschied macht.
Und das ist leider bei vielen Unternehmen nicht unique genug?
Das bei den Startups.
Ja.
Die Dinge, die ich so in unserem Dealflow so sehe, da sind halt wirklich auch ganz viele Dinge gerade dabei, wo ich sage, das weiß ich jetzt nicht, ob das so innovativ ist und verteidigbar ist, dass man wirklich sagen kann, das ist das große neue KI-Startup. So, das kommt denn ja oftmals sonst, wenn du dann so ein bisschen unter die Haube guckst, dann, vielleicht doch nicht.
Nee,
so.
Doch nicht.
Aber da gibt es halt auch solche und solche, wie immer.
Und jetzt nochmal zur Rentenbank. Was ist so ein Startup, das dich da beeindruckt hat in dem Bereich, vielleicht landwirtschaftlich?
Das darf ich, glaube ich, nicht sagen, weil ich erst die Besetzung hatte, sorry. Oliver konnte es jetzt aber auch nicht wissen. Beim nächsten Mal kann ich das, glaube ich.
Bringen wir da beim nächsten Mal rein.
Können wir beim nächsten Mal reinspringen.
Gut, Nils, dann sprechen wir doch heute mal über unser Schwerpunktthema, nämlich Hypothesen und steile Sätze. Und ich bin mal sehr gespannt, was du dazu sagst. Und vielleicht kann ich ja hier und da auch mal noch ein paar Worte zu sagen. Also, der erste Satz, ein Klassiker. Founder brauchen Skin in the Game.
Ja, mein Liebling, einer meiner Lieblinge. Founder brauchen Skin in the Game. Die Frage ist ja immer bei dieser Frage, was ist jetzt eigentlich die Skin in welchem Game? So, was ist denn das für eine Skin?
Geld, oder? In den meisten Fällen.
Ich glaube, in den meisten Fällen wird dann immer von Geld gesprochen. So. Ist ja die Frage, muss jeder Founder dann auch nochmal Bares auf den Tisch legen oder will der Bares auf den Tisch legen? Und das ist natürlich erstmal ja auch die Frage, hast du überhaupt das Geld? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht, jeder hat ja irgendwie Geld zur Verfügung. So, es gibt auch Founder, die sagen, ich hab erstmal mich selber.
Eine Hypothek aufs Haus der Eltern oder so?
Genau, kann man machen. Weiß ich nicht, ob das so empfehlenswert ist. Ist, glaube ich, je nach Risiko, ob du das wirklich magst oder nicht. Whatever. Also auf jeden Fall Skin in the Game und dann sagen halt, tatsächlich, das begegnet einem sehr, sehr oft, so dem Motto, du musst jetzt Geld auf den Tisch legen, sonst hast du kein Skin in the Game.
Also ist tatsächlich was Investoren gerne sagen?
Ja, das hört man schon oft, schon ein bisschen sehr oft. Und ich habe da eine dezidiert andere Meinung, weil ich tatsächlich, vielleicht muss man vielleicht nochmal ergänzend sagen, Jetzt bin ich sicherlich nicht jemand, ich hätte niemals irgendwie 50.000 Euro Cash da draufpacken können. Hätte ich damals wahrscheinlich nicht, jetzt beim allerersten Thema, aber später hätte ich es machen können. Aber das Ding ist ja, man gibt ja quasi sowieso schon alles. Man gibt seine Zeit, Herzblut, alles hängt an einem. Man ist eingetragener Geschäftsführer. Ich finde, wenn man eingetragener Geschäftsführer ist von einem Startup, gibt man sowieso schon mal grundsätzlich richtig viel Skin in the Game. Weil am Ende des Tages, wenn wirklich was schief gehen sollte, wer ist dafür haften?
Geschäftsführung.
Genau so ist das. So, und deswegen finde ich irgendwie diesen Satz immer so ein bisschen, auch ein bisschen respektierlich. Also ich finde das irgendwie nicht fair. Ja. Also es muss nicht immer gleich die Cash-Komponente sein, die er mitbringt. Wenn er sie mitbringt oder sie mitbringt, gerne, why not? Habe ich auch schon mal gemacht, logischerweise auch dann irgendwie Geld. Aber da hatte ich es dann auch zur Verfügung. Und ich finde, man sollte aber jetzt nicht sagen, nur weil jemand nicht in der Lage ist, das irgendwie mit an den Tisch zu bringen. Deswegen finanziere ich jetzt nicht.
Ja, also es ist auch nicht so schlau, alle Eier in einen Korb eben zu legen. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man das sieht, nicht auch noch verschuldet fürs eigene Unternehmen, wo man eh schon die gesamte Arbeitszeit reinsteckt für ein niedrigeres Gehalt.
Ja, genau. Aber dieser Satz, der ist halt ein Klassiker, wie du richtigerweise gesagt hast.
Na, okay. Wie kann man dem entgegnen als Founder?
Skin in the Game?
Ja.
Ich glaube, genauso wie ich es gerade gesagt habe. Ich würde einfach sagen, ich bin dabei. Es gibt die GmbH, ich bin der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin. Also ich habe sowas von Skin in the Game hier. So, wenn das wirklich für euch ein Problem ist, dann machen wir es halt auch nicht.
Um Haftungsrisiken zu beschränken, empfiehlst du dann noch eine D&O-Versicherung?
Ja, das kann man machen. Die Frage ist halt, die kostet halt Geld. Deswegen, glaube ich, machen wir meistens das alle dann gemeinsam nicht am Anfang. Das kommt vielleicht mal später, aber das kann man schon machen. Gibt dann vielleicht auch ein besseres Gefühl. Ich habe zum Glück toi 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 noch nie den Fall gehabt, dass sie irgendwie greifen musste in irgendwelchen Fällen. Also ich kenne es nicht, dass es greifen musste, aber es gibt dann auf jeden Fall ein gutes Gefühl.
Ja, das wäre mal irgendwo eine Klage. Ich habe eine, tatsächlich. Und wenn mal irgendwo eine Klage kommen sollte, die dann auch auf die Geschäftsführung persönlich geht, dann wird eine D&O die halt abwehren können. Also kein Skin in the Game. Reicht schon, dass man sein ganzes Leben da reinstürzt und all seine Energie. Ja,
eine Ergänzung. Gerade wenn man natürlich daran arbeitet, ja auch im Vorfeld, also konzeptionell, wo man vielleicht auch noch kein Geld braucht, auch dann kann ich nur empfehlen, rechnet mal hoch, wie viel Zeit ihr investiert habt. Nimmt dann halt einen fiktiven Tagesstundensatz und sagt mal, hey, das ist ja auch schon reingeflossen. So, also da kann man auch dann schon mal substanziell sagen, also wenn ich das jetzt hochrechne, wie viel Zeit ich dort investiert habe, bin ich wahrscheinlich jetzt schon bei 100, 150.000, 200.000, wie auch immer. Das ist ja auch nicht, das muss man, finde ich, auch mit berücksichtigen.
Ja, krass. Ja, das ist schon viel. Aber ich muss tatsächlich sagen, als ich damals bei windeln.de angefangen habe, habe ich auch als sozusagen kleiner Business Angel ein Ticket mit investiert und angefangen und Optionen rein verhandelt. Und das Investment hat sich am meisten ausgezahlt am Ende, weil es ging dann tatsächlich an die Börse und zum Börsengang und das durfte ich dann quasi mitnehmen, auch wenn es kein Riesending war, war das ganz cool, während die Optionen halt eine lange Haltefrist hatten, während dann der Kurs leider halt in die falsche Richtung ging und ich davon halt am Ende nur noch das Finanzamt bezahlt habe.
Oh, shit.
Aber gut, also es ist immer alles relativ.
Es ist relativ.
Es gibt immer Ausnahmen, bestätigen die Regel.
Ja, definitiv. Und hinterher ist man immer schlauer. Ist auch einer.
Kommen wir zur Hypothese Nummer 2. Ohne VC-Geld kannst du kein großes Business aufbauen.
Stimmt natürlich nicht. Das kannst du ja am besten beantworten, oder? Ihr seid der Bootstrap.
Ja, erstmal, was heißt großes Business? Also, muss man ja definieren, oder? Und es kommt dann wahrscheinlich auf die eigenen Ziele an.
Wie würdest du das definieren? Wie siehst du das?
Mir ist unser Business erstmal groß genug. Wir dürfen natürlich noch weiter wachsen, ja. Aber ich muss kein Unternehmen mit 8-stelligen Umsätzen erzielen. 7-stellige reichen, würde ich sagen, vom reinen Umsatzvolumen oder Mitarbeitende. Also es gibt ja auch einen Trend hin zu mehr Boutique-Agenturen, also jetzt im Agenturbereich. Und ich finde das auch gut, weil Größe, also rein über Mitarbeitende zu wachsen, damit wächst halt überproportional, Verantwortung, manchmal auch Stress. Und im Moment bei so viel Change in den Technologien kann es ja auch eine Chance sein zu sagen, ich wachse vielleicht anders oder weniger über eine reine lineare Skalierung über Personen. Ich guck mal, wie kann ich meine Agentur anders aufstellen? Wie kann ich ein Schnellboot sein, ne? Und nicht so ein Riesentanker, der dann nicht reagiert. Das finde ich eigentlich eher von Vorteil. Aber ja, das Schöne halt an Consulting oder Agenturbusiness ist, du kannst ein Business nach und nach aufbauen, ohne Fremdkapital zu benötigen. Und das ist dann am Ende für einen persönlich vielleicht mehr wert als ein großes Investment, was aber deine eigenen Anteile krass verwässert und viel riskanter ist. Aber das ist wahrscheinlich eine Typfrage. Es gibt auch andere, die gehen all in und sagen, und ich will hier mit, weiß ich nicht, mehr als 10 Millionen am Ende rausgehen. Dann brauchst du wahrscheinlich eher Fremdkapital. Das ist aber ein höheres Risiko.
Aber bei Business Services ist es nicht so zwingend notwendig, oder? Sagst du?
Ich würde sogar behaupten, es ist besser ohne Fremdkapital.
Wieso?
Weil im Business Service sehr viel über Personen geht zum einen und immer noch, ja, also natürlich baust du schon eine Marke auf mit einer Agentur auf eine Art und Weise, aber es ist immer noch sehr personengetrieben alles.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du über Kapital skalierst, dann musst du Prozesse einziehen, die unabhängig von den Personen gut funktionieren. Und wenn du dann Investoren hast, die dir auch noch viel reinquatschen und das Ganze mit Excel-Tabellen managen wollen, dann bekommst du ein Problem in deiner Kultur.
Mhm.
Und da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen glaube ich, dass zumindest für mich Bootstrap die richtige Entscheidung war.
Ja, okay.
Und ich glaube, dass es ganz vielen anderen im Herzen auch so geht.
Ja, definitiv. Also ich meine, Bootstrap ist halt einfach sozusagen die Königsdisziplin, dass du dir selber dann auch aussuchen kannst, wie will ich mich eigentlich dann finanzieren. Ich meine, es gibt ja auch andere Formen der Finanzierung, die du dann ja auch später mal wählen kannst. Also du kannst auch sagen, kannst auch wirklich zur Hausbank gehen. Why not? Kannst du ja auch tun. Kannst auch eine Debt-Finanzierung irgendwie machen. Also es gibt ja unterschiedliche Dinge, wie du es dann finanzierst und haben natürlich eigentlich ja auch Unternehmer schon immer getan. Das ist ja nichts Neues, ohne quasi vielleicht Anteile abzugeben an ihre Gesellschaft. Mhm. Also das ist ja auch so, fühlt sich ja fast schon heutzutage so, als wenn man das immer machen müsste. Mhm. Also quasi, ich muss eine Finanzierungsrunde, also quasi ich muss einen Investor reinholen, damit ich dann irgendwas hochrampen kann. Wenn ich ein bisschen risikoaffiner bin, kann ich das natürlich auch mit anderen Finanzvehikeln machen und mir so sicher bin. So, ich würde mal gerne irgendwie nicht vergessen, aber keine Ahnung, weiß ich nicht, ist nicht so top of mind. Aber ansonsten ist es natürlich so, wenn du die erste Finanzierungsrunde machst, ist es in den meisten Fällen so, dass du eigentlich dann auch schon auf die Exit-Straße einbiegst.
Ja.
Das hört sich jetzt ja ein bisschen komisch an, ist aber so, ist einfach ein einfacher Grund, weil natürlich möchte derjenige, der investiert hat, wenn es jetzt vielleicht auch Business Angels sind in so einer ersten Runde, die wollen es ja irgendwann mal wieder haben, das Geld. Deswegen geben sie dir das Geld.
Ach was.
Ja, genau, aber das ist halt, auch das wird oftmals vergessen. Da muss man auch wirklich drum fighten, dass man das wirklich versucht hinzukriegen. Dann ist es halt so, musst du, wenn du es zurückzahlen willst, ja, woher zahlst du es zurück? Kannst du es wirklich denn irgendwann mal aus dem Cashflow zurückzahlen? Diesen Fall hatte ich einmal. Ansonsten ist das meistens dann verknüpft mit dem Exit, damit sozusagen auch sozusagen die Erwartungen vom Investor auch getroffen werden, der seinen 5-10er Multiple irgendwie dann braucht, irgendwie auf sein Investment. Und insofern biegt man dann tatsächlich eigentlich schon im ersten Moment, wo ich dann die 250.000, 500.000 vom Investor bekomme, eigentlich auf eine Exit-Road schon ein.
Ja, okay. Ja, das muss man halt wissen, ja. Und wenn du inhabergeführtes Unternehmen hast, dann gibt es ja verschiedene Optionen. Bis hin zu, ich hatte letzte Woche Almas Pribille von WeTel, Mobilfunk, nachhaltiger Mobilfunkanbieter im Gespräch. Die haben das Unternehmen in Verantwortungseigentum überführt.
Mhm.
Und das ist eigentlich eine schöne Sache, die Option offen zu halten und nicht zu sagen, ich muss in irgendeiner Agenturgruppe unterkommen oder mein Weg ist vorgezeichnet und so.
Ja. Aber was natürlich wahr ist, wenn du salesmäßig skalieren willst, also wenn du sagst, Businessmodell steht, Product steht, eigentlich muss ich jetzt mal in andere Märkte, spanischen Markt, italienischen Markt, griechischen Markt expandieren, kann mein Produkt genauso gut dort verkaufen, dann in der Regel hast du dann ja den Fall, dass du sagst, ich brauche halt Kapital, um sozusagen die gesamte Maschinerie des Sales Scaling, des Growth abzubilden. Dann macht das durchaus Sinn, ja. Also das
ja, ist natürlich. Aber dann liest dir vorher das Buch von Rand Fishkin einmal durch, Lost in Founder.
Genau.
Da steht es.
Ja, in dem Buch, genau.
Sehr gut beschrieben, was gut laufen kann, aber auch was schief gehen kann. Ja,
ja. Ja.
Gut, kommen wir zur Hypothese Nummer 3. Das Wichtigste ist ein einzigartiges Produkt.
Ja, das ist, wenn ihr mich fragt, das hätte ich tatsächlich bis vor 15 Jahren wahrscheinlich gesagt, ja, ist genau so und das geilste Produkt, da wäre ich natürlich auch ein bisschen versaut durch Google. Das ist, glaube ich, irgendwie mördergute Tech-Produkte bis heute. Deswegen sozusagen ist das ein Schluss, der auch natürlich irgendwie seine Richtigkeit hat. Aber ich habe dann im Laufe der letzten Jahre dann auch gelernt, es gibt ab und zu auch mal die Cases, wo ein Produkt, was nicht so gut ist, aber durch mehr Vertriebspower in den Markt reingebracht wurde, erfolgreicher wird. Und das war für mich schon auch ein Eye-Opener und auch so ein bisschen schockiert auch, dass das tatsächlich so geht. Also sozusagen, wenn du die Skalierung dann nicht in dem richtigen Moment hinkriegst und der andere Wettbewerber skaliert durch Kapital, dann guckst du in die Röhre.
Skaliert durch Kapital, du meinst dann schon auch einfach Marketing, Ausgaben, Sales.
Genau, aber weißt du, ist ja also ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du sagst, jetzt bin ich im deutschen Markt, dann bin ich irgendwie Marktführer, bin ich gut unterwegs und ein anderer Kollege ist so, ich sag mal, Nummer 2, macht aber ein Jahr früher den Step in die USA, dann ist er dir ja ein Jahr in den USA voraus und dann fängt das Ding in den USA an zu skalieren bei deinem Wettbewerber, der eigentlich Nummer 2 war. Dann kannst du die Uhr danach stellen, dass der Nummer 1 wird.
Okay, also man kann sagen, ein Produkt ist schon super wichtig, aber es geht tatsächlich, dass man überholt wird, wenn man nicht schnell genug Kapital hat oder bestimmte Voraussetzungen erfüllt.
Absolut, absolut.
Okay. Nächste Hypothese, Nummer 4. GründerInnen müssen 80 Stunden pro Woche arbeiten, also selbst und ständig, ne, was man immer so hört. Ist das so?
Es ist definitiv nicht richtig. Da brauchen wir alle irgendwie unseren Ausgleich. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich natürlich richtig Freude an einem Ding habe und auch an einer Idee und einer Company, dann arbeite ich natürlich tendenziell schon auch länger.
Ja, man muss ja einfach Bock haben zu arbeiten. Und ob das dann morgens ist, abends oder Ding ist, gar nicht so entscheidend.
Genau, genau. Deswegen also jetzt die Stunden würde ich gar nicht mal so sehr erzählen. Aber ich meine, in der Anfangszeit bei Holiday Insider habe ich quasi gefühlt oder nicht gefühlt, sondern quasi irgendwie 24 Hours sogar irgendwie gearbeitet. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, fand ich jetzt schlimm, fand ich dramatisch. Machst du aber nicht über einen langen Zeitraum wahrscheinlich.
Ja, genau. Es muss immer in Balance sein, nicht gleichzeitig. Also ich kriege die Balance nie gleichzeitig hin. Es ist echt, bei mir ist es super selten 9-to-5. Es gibt dann Phasen, da ist es wirklich entspannter, da kann ich mir mehr Zeit rausnehmen. Dann gibt es Phasen, da, ja, so wie jetzt, seit Januar sitze ich jeden Abend am Laptop und es gibt halt immer was zu tun. Ich mache es aber auch gerne, aber jetzt merke ich langsam, es schlaucht. Ich ab jetzt nur noch jeden vierten hab mal zu Hause und ich finde es immer so blöd, weil das wird so schnell so bewertet. Ne? Also du sagst, da gibt es die Leute, die sagen, ja, und alle finden Hass und Gallen und erzählen das und finde ich doof. Und dann gibt es die anderen, die sagen, naja, andere, die sagen immer, nee, du musst ja nicht viel arbeiten, die erzählen auch nicht die ganze Wahrheit. Also es gibt immer Phasen, da kannst du nur durch Engagement wirklich einen Impact erzielen, finde ich. Gerade in so service-basierten Businesses.
Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, genau, das ist, ob jetzt Service oder ein Product-Driven eher. Ich glaube, es ist völlig egal, aber ich bin eher bei dir. Ich sehe es auch so.
Ja.
Ja, und du musst ja auch sozusagen, also es muss ja auch nicht stigmatisiert werden. Ja? Also, wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich da Freude dann habe, dann mache ich das auch gerne. Ist ja wie mein Baby dann ja quasi. Sozusagen neben meinem Niklas, wie du weißt, das andere Baby dann. Aber es ist halt geil, es ist halt auch cool.
Also hört auf, das zu bewerten, ob jemand viel arbeitet oder wenig, Hauptsache man macht es gerne.
So ist das.
GründerInnen brauchen erstmal einen Businessplan, bevor es losgeht. Stimmt das?
Ja, grundsätzlich natürlich. Der entsteht ja quasi. Also insofern, da gibt's auch, ich fange anders an. Wenn ich mir heute sozusagen, oftmals kriege ich dann logischerweise dann ja entweder also den Businessplan in Form eines Zahlenwerkes, was handwerklich mal gut und mal weniger gut gemacht ist und oder eine PowerPoint-Präsentation zugeschickt. So, und bei PowerPoint, da habe ich oftmals Struggles mit, weil die PowerPoints dann irgendwie nicht auf dem Punkt sind. Also sozusagen, wenn du dir das dann anschaust und sagst so, habe ich jetzt irgendwie noch immer nicht verstanden, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig gut auf dem Punkt. So, und das ist natürlich bei einem Businessplan, der richtig oldschool geschrieben ist, also wirklich runtergetippt, wo ich runterschreibe, wie ist meine Sales-Strategie? Wie ist meine Produktstrategie? Wie ist meine Tech-Architektur? Das kann man ja runterschreiben. Da brauche ich nicht immer nur Kessel auf PowerPoint irgendwie hin und her schieben, sondern das kann ich auch beschreiben, kann ja auch Grafiken in das Dokument mit einfügen. Dann kann ich das viel, viel leichter, also ich kann das auch viel leichter bewerten.
Ja, cool. Also was muss in so einen Businessplan rein? Du würdest sagen, du machst am besten was zum Doc, ein Word-Dokument.
Genau.
Kannst ja auch mal AI fragen, was muss denn da so alles rein? Lässt dich ein bisschen inspirieren und dann fängst du mal an, dir Gedanken zu machen und Strategien zu beschreiben, oder?
Genau, also Strategien, die, logischerweise die Basisidee, aber dann hast du ja die ganzen Klassiker, die da dann irgendwie so drinstehen. Markt, Marktgröße, was ist deine Vision, was ist deine Mission, was hast du für eine Positionierung, was glaubst du, wie der richtige Sales-Approach ist, also der Go-to-Market-Approach, wie ist deine Finanzierung, wie viel Finanzierung brauchst du wann, wie soll die Organisation aufgesetzt sein über den Zeitraum, also die Klassiker, die man in so einem Pitch beschreibt, aber dann halt nicht in der PowerPoint, sondern nicht in einem Zahlenwerk, in Anführungsstrichen nur, sondern halt auch in einem geschriebenen Wort. Also ich finde es eigentlich wirklich eine gute Übung, um sich da richtig klar darüber zu werden, ist das jetzt wirklich richtig gut.
Das ist interessant. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, als ich gegründet hatte, ja, mit damals SEM-Boutique. Da war die Idee klar. Ja, eine Boutique-Agentur, eine kleine Agentur mit hohem Mehrwert. Aber ich habe dann einfach angefangen.
Ja, aber das ist jetzt ja auch, also ich mit allem Respekt jetzt. Also ich meine, wir lieben alle die Boutique-Agency, aber das ist jetzt ja auch nicht, also da würde ich das jetzt auch nicht.
Es wäre auch zu komplex gewesen, erstmal anzufangen, was ist unsere Mission und.
Also, ist natürlich trotzdem immer gut, aber ist jetzt, glaube ich, nicht kriegsentscheidend gewesen. Ja.
Aber daraus hat sich tatsächlich dann was entwickelt on the fly. Also, wir haben Vision, Mission, diese Themen 2 Jahre später dann definiert. Wir sind.
Was ist denn eure Vision?
7 Jahre später B-Corp geworden. Die Vision ist, the agency you would pitch for. Also, dass wir so geil sind, dass Kunden um uns pitchen, nicht umgekehrt. Das ist jetzt eine Vision.
Cool. Die mag ich.
Ich mag die auch sehr gerne. Die haben wir auch schon sehr lange. Und das ist ein tolles Leitbild, weil das ist eine Vision, die wir nie zu 100% erreichen werden. Ja, aber das ist eine Vision, die einem als dieser Nordstern dient, dass ich mir immer fragen kann, so wie ich jetzt handle, zahlt das auf die Mission ein oder eher nicht? Ja. Also wenn ich irgendwie nur so einen halbguten Job mache und der irgendwie was schnell verkaufe, dann zahlt das natürlich nicht auf die Vision ein.
Ja.
Wenn man andere Menschen generell irgendwie doof behandelt und kurzfristig denkt, zahlt das nicht auf die Vision ein. Und deswegen finde ich die Vision eigentlich für Agenturen ziemlich gut, ja.
Ja, sehr gut. Cool.
Bin ich sehr happy mit. Also, das Unternehmen brauchen erstmal einen Businessplan, in der Regel ja, aber mal mehr, mal weniger, je nach Business.
Mal weniger, aber es ist halt ja auch immer für einen selber ein selbstreiniger Prozess. Wenn ich dann selber gezwungen bin, das dann aufs Blatt Papier zu bringen, dann wird mir vielleicht nochmal klar, nee, es ist doch nicht so. Oder gerade dieses Market-Thema, ja. Also, wo sitzen meine Wettbewerber? Habe ich wirklich eine gute Analyse gemacht? Das treffe ich ja so oft an, dass sie halt nicht eine vernünftige Analyse gemacht haben, die Founder.
Und dann so, oh shit, gibt's schon.
Ja, und das schlimmste Szenario ist dann immer, wenn dann bei uns welche anklopfen und sagen, ich habe hier schon meine 500.000 Euro Investor-Geld in der Company, dann gucken wir einmal drauf und sagen, da gibt es 3 große Wettbewerber, wo Excel Partner schon mit 35 Millionen irgendwas bewertet hat oder irgendwo drin ist, dann wird es kritisch. Gell?
Ich muss auch sagen, als Agentur haben wir schon viele Geschäftsmodelle gesehen und problematisch zu skalieren sind Startups, die so als Vierter in den Markt kommen, unterfinanziert gegenüber anderen, die schon mehr finanziert sind, weiter sind, ein bisschen eine Brand aufgebaut haben, vielleicht ein Management, das schon mal 2-mal gegründet hatte. Dann kann man fast schon sagen, boah, das wird super schwer.
Absolut. Und ich würde mir natürlich irgendwie auch wünschen, dass noch mehr Bereitschaft und Risikobereitschaft von der Investoren-Landscape in Deutschland da ist. Also dieses, es ist schon alles da, Produkt ist da, Preis ist da, Kunden sind da, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Geld drauf geben. Ja, das ist der schöne Idealzustand, aber da gibt es natürlich noch irgendwas davor, ja, und da ist schon nochmal eine Lücke. Und das sind halt, fände ich natürlich klasse, wenn da nochmal viele.
Also haben wir in Deutschland zu wenig Risikobereitschaft im Kapitalmarkt?
Wenn du mich fragst, ist es wahrscheinlich ein kulturelles Thema sogar. Also es hat jetzt nicht nur was singulär mit dem Thema jetzt zu tun, es ist halt ein Kulturthema. Gell? Also dieses Sicherheit, Vorsicht, behutsam, sind ja auch schöne Werte irgendwie so.
Mhm.
Aber es gibt natürlich bestimmte Dinge, da muss man schon, also jetzt in bestimmten Bereichen einfach, ich glaube, bullischer und schneller auch sein. Also das ist nicht mehr nice to have, sondern das ist eher ein must have.
Haben wir zu viel Angst manchmal?
Definitiv. Also das kann ich nur, also diese Angst, the German Angst, gell? Die kommt dann ja oftmals hoch als Schlagwort. Die ist, ich weiß gar nicht, also ehrlicherweise, ich kann das auch gar nicht begründen. Da müsste man jetzt jemand anders fragen, der sich da vielleicht nochmal mit auseinandergesetzt hat. Es ist halt, ist auch nicht nötig, ja, weil wenn ich eine tolle Idee habe und mir ein paar smarte Menschen um einen Rum gesagt haben, das ist toll, mach das, geh daran, dann Attacke. Ja.
Also Angst ist auch echt ein schlechter Ratgeber. Das kann ich bestätigen. Wann immer ich eine Entscheidung getroffen habe, wo ich dann hinterher wusste, da war Angst im Spiel, lief es am Ende nicht gut oder hätte es besser laufen können, definitiv. Heißt jetzt aber im Umkehrschluss nicht, wann immer ich eine angstfreie Entscheidung getroffen habe, war die immer super. Aber Angst kann ja auch schützen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, also ich meine, wir haben also ein jetzt wollen wir nicht zu tief in das Thema Angst reingehen, ja. Das hat jetzt was wenig mit unseren steilen Hypothesen für die Startups und für Gründungen zu tun. Aber also ich habe halt an einem Angstpunkt völlig blockiert. Ich hatte bei der ersten Company, die war quasi immer unter Wasser. So, das war halt einfach ein Investment Case. Ich hatte halt wirklich eine brutale Insolvenzangst. Mhm. Das ist auch so ein Thema, ich glaube, das wird nicht oft diskutiert. In den Gründerkreisen schon gar nicht irgendwie auf Bühnen, leider, weil ich glaube, also ich weiß jetzt ja auch durch die Zusammenarbeit mit vielen, vielen Gründern, dass das ganz viele umtreibt. Ist ja auch klar, ist ja kein schönes Gefühl, wenn du sagst, jetzt muss ich nächste Woche zum Gericht gehen und dort meine Insolvenz anmelden. Das macht keiner gerne und also bei mir war es aber wirklich so, dass ich dann mit meinem damaligen Mentor durch diese Angst durchgehen musste, um damit das Umgehen lernen, was passiert denn eigentlich mit einem? Und zum Glück hatte ich ihn.
Ja, man.
Ja, genau. Ja, die Insolvenz konnte ich vermeiden, aber ich wusste natürlich immer, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde. Ja. Das hast du halt bei kapitalintensiven Companies. Das war irgendwie genauso. Insofern war sie aber auch irgendwie gefühlt eigentlich immer da. Also die war die 5 Jahre war sie immer da.
Was sagen denn diese Stimmen?
Welche Stimmen?
Die Angst.
Achso, ja. Stimmen habe ich zum Glück nicht gehört.
Ja, aber im Grunde ist da ja, also eine Angst besteht ja aus einer Zukunft, die man sich irgendwie negativ ausmalt in der Regel.
Ja, total. Genau. Zack, das ist dieses ganze Gottes Willen, dann halten mich alle meine Freunde für einen Loser. Meine Frau verlässt mich nicht, also meine Frau wird mich dann deswegen nicht verlassen, das weiß ich, aber sozusagen, also alle gucken irgendwie ein bisschen komisch auf einen, wenn man dann auf irgendwelche Events kommt und dann wird man nicht so gefeiert, so, sondern sind alle so ein bisschen komisch.
Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, das kenne ich, was würdest du der Person raten?
Definitiv sich Hilfe zu holen. Bei jemandem, der einem dabei helfen kann, durch so eine Angstbewältigung, also wir haben dann richtig so methodisch quasi das aufgearbeitet, dass ich darauf klarkam. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, das haben ganz viele, da müssen wir alle viel besser mit umgehen. Das ist auch ein fairer Punkt. Ich finde auch, dass Investoren das auch oftmals nicht genügend sehen. Ist natürlich eine Typfrage, wie du damit umgehst, also mit so einer Insolvenzangst oder nicht. Wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die sagen, das ist mir total egal, wenn das Ding gegen die Wand fährt.
Ja, das sind wahrscheinlich die wenigsten. Ja.
Glaube ich auch. Also ist eine Hypothese. Wissen wir wahrscheinlich beide nicht. Aber wenn das dann so ist, wäre es ja auch ganz schön, wenn dann die Investoren nicht bis zum Schluss dann rumzocken, ob sie nun die Verlängerung der Extension der nächsten Runde irgendwie machen, um vielleicht dann nochmal die Bewertung zu drücken, sondern dann auch ein bisschen mal an unsere Founderinnen und Founder denken, das geht nämlich schon richtig auf die Psyche.
Das sind ja alles Menschen, ne?
Klar.
Und eigentlich hat man doch einen Investor nicht nur, damit die Person für sich das Maximum rausholt, ja irgendwie schon auch, aber irgendwie doch auch als Unterstützer, oder? Also sind auch alle in einem Boot.
Ja, aber das tun die ja auch unterschiedlich sozusagen. Da gibt es auch immer, wie immer, solche und solche. Aber das ist in der Regel jetzt nicht so, dass dann alle sagen, klar, machen wir sofort jetzt die nächste Runde zu und ja, wir sind in der nächsten Runde dabei und eigentlich kann ich dir auch jetzt schon unterschreiben. Nee, das zieht sich dann immer wie Gummi. Also ihr könnt gerne auch kommentieren, wenn ihr das anders seht, dass es sich nicht wie Gummi zieht. Aber das ist halt... ist halt anstrengend, ja.
Aber um das Thema jetzt nochmal so ein bisschen noch einmal abzurunden, Kennst du Founder oder Founderinnen, die durch eine Insolvenz gegangen sind und dann aber gesagt haben, okay, jetzt bin ich durch, es war dann doch nicht so schlimm wie befürchtet und jetzt geht's weiter? Also kannst du da Mut machen so ein bisschen?
Ich kenne, also ich welche, auch die ich sozusagen begleitet habe, aber dass die jetzt gesagt haben, dass sie darauf alle dann gut klargekommen sind danach, würde ich jetzt eher mal negieren.
Oh.
Also die sind schon alle in ein Loch gefallen, weil das ist schon, das macht schon etwas mit einem. Das ist schon, also da mussten schon alle an sich arbeiten, da wieder rauszukommen. Und klar, da bin ich natürlich immer ein guter Sparringspartner. Wenn es richtig dicke kommt, dann bitte immer alle nochmal aufrufen, Nils anrufen.
Dann ruft Nils an.
Da bin ich immer gerne hilfreich zur Stelle, wenn ich da irgendwie helfen kann.
Aber das ist ja dann oft, sagt man so dahin, ne? Und dann bin ich gescheitert, aber mein zweites, oder wie ist mein erstes Business war lehrreich, mein zweites erfolgreich, hat irgend so ein ehemaliger Finanzminister, glaube ich.
Nein, nicht.
Es ist ja schon so, dass Scheitern natürlich, was heißt Scheitern? Allein das Wort ist so furchtbar. Aber wenn man durch sowas durchgegangen ist, das ist ja, hat ja schon was total Positives für das weitere Leben. Also es ist ja eine wertvolle Erfahrung. Und in den USA ist es ja vielleicht sogar eher eine Trophäe oder ein Badge oder ein Mehrwert, zu sagen, ich habe das alles durchgemacht und jetzt weiß ich, was ich daraus gelernt habe.
Genau, also die amerikanische Investorenszene picken sich ganz gezielt solche Persönlichkeiten auch raus, um sie dann in Folge Investments oder quasi neue Investments quasi wieder zu hiren. Wie viele es jetzt gibt im europäischen Kontext, die so agieren, vermag ich nicht zu sagen.
Mhm.
Es ist ja auch eine psychologische Frage, wie du damit umgehst und wie du dann wieder aus deinem Loch kommst und wieder sagst, komm, jetzt habe ich, du brauchst halt einfach gute Leute um dich rum, ja, die dich da auch wieder ermutigen und sagen, komm, es war jetzt irgendwie nicht alles optimal. Meistens liegt es dann ja auch nicht nur an dem Gründer, muss man ehrlicherweise sagen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Gründe, warum sowas passieren kann.
Ja, natürlich, ja.
Und dann weiter Attacke und nach vorne.
Und beim nächsten Mal kann man die Learnings ja ganz gut mitnehmen. Ja, ja gut. Also Gründer brauchen erstmal einen Businessplan. Ja, hilft. Das sind wir irgendwie dann einmal abgebogen. Aber es war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, ja, und spannend.
Hoffe ich.
Nächste Hypothese. Keep it simple and stupid. Simplicity is king.
Definitiv.
Ist so.
Ist so.
Ja, aber viele Dinge sind nun mal komplex, Nils.
Die mögen komplex aussehen, aber wenn man sie auf den Punkt bringt und zu Ende denkt, dürfen sie nicht mehr komplex sein. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Simplicity is the highest form of sophistication.
Mhm.
Das ist auch tatsächlich so. Also sozusagen hat viele, viele Engel. Wenn man so ein Unternehmen gründet, hast du sozusagen unendlich viele Themen, die einen beschäftigen. So, und dann immer wieder sich die Frage zu stellen, wie kriege ich es jetzt aber hin, dass es einfach, also erstmal die Idee einfach vermittelbar ist, dass der USP einfach zu vermitteln ist, dass die Category, in der ich mich mit meinem Unternehmen bewege, also die Positionierung einfach ist, verständlich ist für Mitarbeiter, für Investoren, für einen selber, um sich da auch einzusortieren. Also Simplicity ist für mich der Core allen Tuns und auch das, was ich immer versuche anzustreben. Und das ist super anstrengend, also es ist richtig anstrengend, überhaupt, weil, also jetzt auch ich als Typ, ich muss mich erstmal da sozusagen, ich lasse mich da mal reinfallen in diese Unternehmenswolke. Ich habe gerade so zwei neue, da ist das genau so, die erzählen mir mal alles, die Founder, und dann raucht der Kopf und ich sitze im Auto und denke so, what the fuck. Aber genau, und dann brodelt das in mir drin und dann sozusagen schichten wir das sozusagen ab. Ja, also sozusagen, guck mal, ist jetzt eigentlich die Positionierung klar? Ist das ganz klar, was wir jetzt eigentlich da tun? Ja oder nein? So, da kommt meistens raus, geht noch ein bisschen was, müssen wir ran. So. Und ein bisschen haben wir es ja auch gemacht bei der Boutique Agency.
Ja, war schwer als Agentur eine Positionierung zu finden, die dich wirklich unterscheidet, weil alle sagen ja das Gleiche. Wir sind award-winning, wir haben das beste Team, wir sind spezialisiert, wir sind richtig gut in dem, was wir tun, jada, 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 jada.
Und, was macht euch aus?
Das ist eine gute Frage. Ja, was ist eine Positionierung, die eine Agentur wirklich einzigartig macht? Sind meistens Agenturen, die nur eine Branche bedienen, super spitz. Ja, wir sind diese Agentur für alle Buchhalter in Deutschland. Da hast du mal eine Positionierung, das sind wir aber nun mal nicht.
Ja, ja.
Wir sind eine Boutique-Agentur, wir sind wirklich, wirklich sehr, sehr gut in dem, was wir tun. Wir haben sehr hohes Fachknowledge. Wir sind B-Corp zertifiziert, aber das ist ja auch eher für mich ein Hygienefaktor, das ist kein Selling Point. Ja. Ne? Wir sind nachhaltig in allem, was wir tun. Aber in Wirklichkeit, was uns differenziert, ist die Nähe, also absolute Nähe zu Partnern wie Google.
Ja.
Und dass wir tatsächlich immer sehr vorne dran sind in Innovation und Kreativität.
Okay.
Das ist für mich der Selling Point der Boutique Agency, den wir aber zugegebenermaßen noch nicht zu 100% nach außen leben. Also auch da haben wir noch Potenzial, das zu vereinfachen.
Genau, und insofern ist Simplicity, ist auch übrigens ganz spannend, wenn man so mit Forschenden, also Gründern zu tun hat, die aus der Forschung kommen. Haben wir momentan auch 3 im Portfolio. Die sind, glaube ich, einfach durch ihre Sozialisation irgendwie, die gucken auf Dinge ein bisschen anders. Was auch total fein ist, ja. Aber sozusagen, das ist jetzt vielleicht nicht immer dann ihre Kerndisziplin, dann diese Simplizität da reinzubringen in die Dinge. Wenn ich schon Simplicity spreche, meine ich wirklich Businessmodell einfach, Pricing einfach, Positionierung einfach, Name der Firma, der hört sich jetzt total trivial an, auch einfach und brillant und auf den Punkt. Die sagt sozusagen so ein bisschen, gibt schon mal eine Orientierung vielleicht, vielleicht auch nicht, so, aber auf jeden Fall irgendwas sozusagen Uniques hat. Organisationsstrukturen, Joblevel, diese ganze Thematik, dass das simpel ist. Das
ja,
ist
du
einfach.
Kannst ja da so viel unnötige Komplexität reinbauen als Unternehmen. Ne?
Genau.
Das hast du mir, ich weiß schon, vor 8 Jahren beim Wandern schon gesagt. Wenn wir das jetzt zu komplex bauen, fällt uns das in ein paar Jahren so auf die Füße.
Das wäre auch so gekommen. Haben wir dann zum Glück nicht gemacht. Aber das ist sozusagen, und deswegen ist es halt, also ist eine große Kunst, würde ich sagen, das zu machen. Aber macht Spaß und sollte man nie vergessen. Also wenn man irgendwie die Wahl hat zwischen, mache ich mein Pricing als Beispiel, komplex, verdiene kurzfristig viel Geld oder mache ich es ganz simpel, verdiene nicht ganz so schnell so viel Geld, immer Szenario B wählen.
Ja, und weißt du, was Szenario B dieser Einfachheit, glaube ich, am meisten entgegensteht?
Jetzt bin ich gespannt.
Nein sagen können zu Opportunitäten. Aber sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt nicht noch das verschwurbelte Sonder-Extra-Angebot für diesen einen Kunden, was nie skalierbar wird, auch wenn es irgendwie eine Opportunity ist und ein shiny Object, das richtig Spaß macht. Das mache ich nicht, sondern ich bleibe bei dem, was ich skalieren kann oder was ich halt wiederholen kann als Prozess.
Absolut.
Und das fällt mir so schwer. Ich sage es dir ganz ehrlich.
Kann ich total gut nachvollziehen. Also es ist auch,
Mensch,
also,
der gerne kreativ ist und jedem Ding hier und links und
rechts nachgeht. Nein, also da gibt es dann halt auch in Produktorganisationen jetzt, also bei Business Services verstehe ich sowieso, weil da siehst du ja quasi schon die Zahl sozusagen schon halb auf deinem Konto, also die Summe.
Ja, nicht nur das, macht ja auch Spaß, was Neues zu machen.
Ja, genau. Aber das ist halt einfach diese Verführung. Da habe ich übrigens auch einen Founder, der ist so der Killer, weil der mir bringt so viel geile neue Ideen, aber ist natürlich, also ist brillant, ja, aber ist natürlich für die Organisation völlig überfordernd sein, gell? Also nach dem Motto, oh, wie, jetzt schon wieder was Neues, jetzt irgendwie links rum, rechts rum,
nee,
geht nicht. Auch da, der braucht ein Regulativ, der Kollege.
Also man braucht einen guten Regulativ, ist eine gute Sache. Zum Glück habe ich ja ein tolles Team in der Geschäftsführung, ja, wir sind zu dritt. Ist für mich auch ein gutes Regulativ, definitiv.
Ja, brauchen wir alle.
Und das brauchen wir alle. Ja, zu Hause habe ich auch ein sehr gutes Regulativ. Und die Familie, die bringt mich auch wieder in die richtige Spur. Ja, das ist super wichtig.
Haben wir noch mehr?
Wir haben natürlich noch viel mehr Hypothesen, Nils. Jetzt pass mal auf.
Ja.
Nummer 7. Wenn dein Produkt gut ist, dann verkauft es sich von selbst.
Ja, das stimmt.
So.
Das beste stimmt.
Beispiel, Augustinerbier. Hat noch nie einen Cent für Werbung oder Marketing ausgegeben.
Das gibt's auch mit Bionade, glaube ich, war eine ähnliche Geschichte. Die Bionade?
Ja.
Aber
ich überlege gerade, aber die machen schon Plakatwerbung und so.
Ja, aber die haben am Anfang genauso
aber
angefangen
am Anfang
und haben doch, glaube ich, dieses Mörderangebot von Coca-Cola irgendwann mal bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es gibt natürlich auch ein ganz naheliegendes Beispiel, das war Ride.com. Am Anfang, in den ersten 4 Jahren sind wir nur gewachsen.
Also als es noch On-Page hieß. Ja.
Als es noch On-Page hieß, genau. So, da haben wir tatsächlich einfach viral in dieser Gruppe, in dieser B2B-Gruppe vergrößert.
Ja. Ja, gut, natürlich schon auch mit sehr charismatischen Foundern.
Ja, aber ich glaube,
die auch viel nach außen gingen, aber keine Werbung, kein
Produkt. Das Produkt war der, also jetzt, wenn der Markus Zandler irgendwie bekannt ist wie ein Butterhund in der Branche, das war schon auch das Produkt.
Ja, aber ein bisschen Marketing hilft schon auch, wenn man skalieren möchte.
Ja, aber die Frage ist halt, wann tust du es, gell? Also wenn du es zu früh machst und dann hast du nicht den richtigen Proofpoint, dann wird es schwierig. So, aber wenn du es, natürlich macht das Sinn.
Ja, ein gutes Produkt ist auch die Voraussetzung. Also wenn du ein schlechtes Produkt hast und willst mit uns Google Ads schalten, dann werden wir auch eher sogar Abstand nehmen.
Ja, logisch. Auch ihr als Agentur, meinst du? Also
ja,
für
ja,
Kunden.
Absolut.
Also wenn der Kunde
genau
zu euch kommt und sagt, hier, wir wollen ganz gerne, dass ihr für uns arbeitet, dann würdet ihr sagen, the agency you would pitch for, nee, geh mal bitte nach Hause.
Ja, oder ich würde sagen, nee, vielleicht nicht so. Ich würd eher sagen, ja, das, da hast du schon mal drüber nachgedacht, hier an der Website erst zu arbeiten, weil wir wollen das Geld ja nicht sinnlos ausgeben, ja, ganz klar.
Ja, klar.
Oder eben am Produkt, also Product Market Fit sollte schon einigermaßen gegeben sein. Ansonsten kann man es natürlich mit kleinerem Budget testen und schnell herausfinden.
Das ist übrigens, bringt mich nochmal gerade zum anderen Gedanken. Du glaubst nicht, wie oft ich Dinge sehe, wo schon jemand investiert hat und ich Instinkt, also wenn du kriegst eine bestimmte, andersrum, du kriegst eine bestimmte Übung, wenn du auf so Businesspläne und Companies schaust. Ich glaube, da gibt es in so vielen Dingen, je mehr du davon siehst und dich da einfuchst, sozusagen Dealflow siehst, desto besser wirst du auch da. So, du siehst dann irgendwann relativ schnell, wo geht was und wo geht was nicht, beziehungsweise was auch überhaupt keinen Sinn macht. So, und was ich dann wirklich richtig, richtig schwierig finde, ist, was sagst du jetzt zu einem Gründerteam und Gründerinnen, die vor dir sitzen, die irgendwie sagen, komm, lass uns, vielleicht möchtest du uns Board neu strukturieren oder uns begleiten. Und dann müsstest du eigentlich sagen, ich möchte dich total gerne, liebe Gründerin, darum geht es nicht. Aber die Idee ist halt echt mal für den Ofen. So. Also insbesondere, wenn dann halt schon Geld auch drin ist.
Ja,
so.
Wer sagt das denn den Foundern?
Ja, das ist genau mein Punkt.
Ja.
So, das ist so, habe ich auch noch keine gute Idee, wie ich damit umgehe. Aber ich bin dann halt auch so eine ehrliche Haut, dass ich dann tatsächlich das dann wahrscheinlich dann doch irgendwie relativ deutlich sage, weil ich auch glaube, ich hoffe, dass sie mir dann alle verzeihen, wenn ich dann so eine, dann doch eine härtere Ansage treffe und sie es irgendwann mal hoffentlich verstehen.
Ja.
Und vielleicht auch mal wieder auf mich zurückkommen und sagen, hast du recht gehabt und vielen Dank, dass du es dann doch so ehrlich gesagt hast. Aber es ist echt dramatisch, also es ist ganz schlimm.
Ja, von wem kann man sich denn als Gründerin so ein Advisory holen? Also läuft das dann automatisch ein bisschen über Kapitalmarkt oder hast du da Empfehlungen? Oder holt man sich tatsächlich ganz früh ein eigenes Board schon rein?
Ich glaube, also ich weiß nicht, was die Lösung ist. Also was ich weiß, ist natürlich normalerweise sagen dann relativ viele Player, die auch Early Stage investieren, die kommen dann mit, du bist zu früh, du bist zu spät, die Vision ist zu nicht klar genug, das Produkt ist noch nicht weit genug. Also da gibt es in allen einen Wald an Argumenten, warum nicht in dich investieren. Vielleicht ist es aber eigentlich auch die Aussage, mach's mal lieber nicht. Aber das sagt man, also
ja,
genau diese
Friends and Family, die supporten doch. Es sagt ja auch niemand zu jemandem, der gründen will, ja, hör mal, finde ich, also gut, sagen vielleicht schon manche, aber ich glaube, viele supporten auch einfach, weil sie dich nett finden.
Absolut.
Haben aber so im Hinterkopf, naja, ich weiß nicht, ob das, schauen wir mal, aber ich will die jetzt mal supporten, die Person.
Ja, genau.
Aber es ist ja eigentlich nicht gut.
Nein, das ist überhaupt nicht gut. Das ist auch total gefährlich. Deswegen sozusagen, also ich habe ja immer diesen Ehrlichkeitsdrang, das habe ich dir schon mal erzählt. Das ist ja so ausgeprägt, das ist ja schon irgendwie echt anstrengend. Aber das ist halt so, wo ich dann auch sage, es gibt keinen Grund, warum das jetzt irgendwie ein Riesenerfolg werden könnte, beziehungsweise auch nur ein halb großer Erfolg. Wir reden ja nicht über Dinge, also ich rede jetzt nicht über Dinge, wo du sagst, oh, können wir machen, wird jetzt kein Unicorn, aber es trotzdem kann ein schönes Geschäft werden. Darüber rede ich ja nicht. Ich rede jetzt wirklich so auf eindeutige Fälle, wo du sagst, what the fuck?
Da ist was du nicht siehst, ein Blindspot, was auch immer, es funktioniert nicht.
Wieso hat dir das noch keiner gesagt? So, das meine ich. So. Und das ist schon, passiert oft, aber irgendwie, jetzt bin ich auf dem falsch abgebogen.
Kein Problem. Ja, prima. Dann kommen wir zur nächsten Hypothese. Mitarbeitende in Startups sollten wie GründerInnen denken.
Tun sie, insbesondere am Anfang. Wenn du ganz jung bist und ganz klein bist, dann hast du, glaube ich, viele so Mitarbeiter 1, also ich würde sagen, vielleicht 1 bis 10, weiß ich jetzt nicht, kann auch 1 bis 20 sein, sicherlich, die sind schon auch alle ein bisschen
genauso. Also die ersten Mitarbeitenden sollten schon so den Drive haben, ein bisschen Risikobereitschaft, ein bisschen
unternehmerisch. Ja, die sind ja auch verrückt, weil die kommen ja zu dir dann, Olli, und sagen, jetzt mache ich mit dem Olli irgendwie diese wilde Kiste. Ich weiß nicht genau, was er da eigentlich machen will. Also ich überspitze jetzt mal ein bisschen, aber ich mag den und jetzt setze ich mich hier hin und helfe das Ding mitzuschieben.
Aber wann kommt der Punkt, wo das kippt? Weil ich meine, du kannst ja, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 280 Mitarbeitende hast, nicht von jedem erwarten, wie ein Founder zu denken, zu handeln, zu risikobereit zu sein.
Nö. Aber das merkst du halt, das kriegt halt genau nicht, das ist ein schleichender Prozess. Das ist die schlechte Nachricht. Das passiert so. Aber irgendwann ist es dir dann eher bewusst, also du merkst es meistens in den Recruiting-Gesprächen, glaube ich. Also da habe ich das.
Aber vielleicht ist das auch gar nichts Negatives, man muss sich nur darauf einstellen.
Nee, negativ ist es sowieso nicht. Also insofern, du kannst es ja immer gut nachvollziehen, finde ich. Aber natürlich sind die Ersten, die ja auch quasi mit einem so eine Reise dann ergehen, diejenigen, die auch zu Recht sagen, du, gibt's hier nicht irgendwie ein Beteiligungsprogramm, habt ihr ein virtuelles Stock-Option-Programm, also irgendwie kann ich unternehmerisch beteiligt werden. Diese Diskussion hast du ja mit denen am Anfang auch nochmal sehr viel intensiver, zu Recht.
Und sind das dann die Menschen, die dann irgendwann sagen, so, ja, okay, jetzt sind wir irgendwie schon 80 Leute hier und die Prozesse, die gehen mir so auf den Senkel, das ist hier nicht mehr mein Ding, ich will wieder was aufbauen.
Ja, das sind leider tatsächlich Menschen, die dann sagen, oder es kann sein, dass sie dann sagen, oh Mensch, hat sich so verändert und ist gar nicht mehr so meine Firma und so. Und es tut mir dann auch immer so leid, weil sozusagen das sind natürlich auch Menschen, die dann durch wirklich so wahnsinnige Zeiten mit einem durchgegangen sind und versuchen eigentlich immer alles überall, gerade diese frühen Ambassadoren sozusagen da auch langfristig einfach bei uns zu behalten, was auch funktioniert, by the way. Ja, also da gibt es hervorragende Beispiele in meinem Leben, die einen bis heute begleiten.
Ja, das ist schön. Ja, bei uns auch. Also sind ja auch viele Leute dabei, die von Anfang an dabei sind. Und obwohl wir jetzt viel prozessorientierter denken und handeln, vielleicht mitgewachsen sind oder halt doch noch so ein bisschen auch diesen Anfangsdrive beibehalten und mit reinbringen. Ne?
Ja, also, klar.
Das ist auch cool. Ja.
Was haben wir noch?
Ja, die Mischung macht's. Ja, gut. So, ich sehe schon. Nächste Hypothese. Dein größtes Problem ist der Wettbewerb.
Kann sein, also wenn du Verdrängungswettbewerb hast, aber ich glaube jetzt, deine Branche ist ja ein schönes Beispiel. Ja,
meistens nicht.
Also, nee, dann machst du nicht. Dann, also eine Agentur zu öffnen, die sozusagen, ja, ich meine, wie viele SEA-Agenturen gibt es, also Performance-Agenturen in Deutschland, weißt du das?
Circa 2000.
Ja, eben drum, also dann wird bei der Zahl wird ja keiner sagen, oh, hurra, hurra, mach unbedingt eine Agentur auf. Ja. Das ist ja trotzdem gemacht.
Habe ich trotzdem gemacht, war mir auch bewusst und es war natürlich Platz für eine Agentur, die ein paar Dinge anders macht. Und ich finde auch so Agenturen, das ist halt komplex, weil da geht es halt sehr viel um Menschen und Zusammenarbeit mit Menschen und da hast du immer Platz für eine einzigartige Agentur, die wiederum eigene Personen kennt, die anders handelt, die, also das würde ich niemanden vom Abhalten, eine Agentur zu gründen, ehrlich gesagt, im Moment, auch wenn es vielleicht schwieriger geworden ist, was viele sagen, aber ich glaube, es ist immer noch Platz da. Aber ich würde auf gar keinen Fall immer nur gucken, was machen denn die anderen. Also ein bisschen links und rechts gucken, ja, aber nicht zu viel, weil das größere Problem, glaube ich, das ist bei einem selbst, also intern, ja, kein Chaos zu haben, gute Prozesse, die Kunden sauber zu bedienen oder noch viel mehr bei mir selbst.
Aber
also
genau.
Ich glaube, das Beste war immer, wenn ich an mir selbst arbeite.
Wenn du da klar bist, gell? Also wenn du klar bist bei dem, also ich habe ja immer das schöne Beispiel mit Holiday Insider. Das ist deswegen ein schönes Beispiel, weil natürlich wir hatten die Tendenz immer auf Priceline, was halt Booking.com ist, oder Airbnb zu schauen oder Expedia oder so. Und dann guckst du natürlich darauf, ich meine, sorry, die hatten halt irgendwie 1500 Engineers und Produktleute schon damals. So, denn natürlich schmeißen die ein Feature nach dem anderen raus und wir dann sozusagen am Schluss waren wir irgendwie 120 Leute mit unseren paar Hanseln im Vergleich dazu. Klar,
kriegen wir nicht hin. Was war denn dann der Edge von Holiday Insider?
Der Edge von Holiday Insider ist, diese 1500 Developer von Booking sind halt nicht zu den Tourismusdirektoren gegangen und haben gesagt, wir wollen eure Häusle auf Groupholding vermarkten, sondern haben es halt gar nicht gemacht.
Genau, also ihr hattet ein ganz anderes Angebot.
Wir hatten ein ganz anderes Angebot und wir hatten ein klares Ziel. So, aber ich meine, dieses Schielen auf den Wettbewerb, was könnte man alles so tun und so, das ist nicht, ich glaube, es ist nicht zielführend, das ist nicht gut. Also ich stelle das auch immer wieder fest, auch in Zusammenarbeit mit Foundern, wo ich teilweise dann auch wirklich sage, oder zu Gründerinnen auch sage, guck bitte nicht mehr jetzt das nächste halbe Jahr auf den Wettbewerb.
Andererseits schon interessant, weil durch den Launch von TikTok haben sich viele große Player auch verändert. Also YouTube hat Shorts gelauncht, LinkedIn macht Videos. Da haben sich scheinbar schon wieder viel irgendwie abgeguckt. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, weil das doch eigentlich muss man sich doch auf seine Stärken besinnen. Auf die eigenen.
Absolut. Also es gibt, glaube ich, so ein paar Core-Funktionen. Also ich bin definitiv kein Freund von Featureitis. Also die Founder, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, wovon ich spreche. Aber wenn natürlich sozusagen es Dinge gibt, die sehr dicht an dem Produkt als Feature liegen, wie die du okay. jetzt gerade aufgezählt
dann
hast.
Dann adaptierst du dann, die schon.
Das wäre so ähnlich, als wenn wir sonst irgendwie eine richtig schöne Buchungsstrecke gehabt hätten, damit du ganz einfach buchen kannst und hätten gesagt, das ist nicht so wichtig. Also auch bei Holiday Insider jetzt. Im Vergleich zu Booking wäre auch Quatsch gewesen.
Okay, aber trotzdem finde ich den LinkedIn-Video-Feed einfach für die Cut.
Ja, meint es. Okay. Vielleicht wird er noch besser, wer weiß.
Ja, wer weiß, vielleicht sehe ich was nicht, was alle anderen sehen.
Genau, das kann,
das
ja
kann
schon
natürlich
sein.
Auch sein. Immer sein. Ein Bias haben wir immer.
Ja.
Ja, okay. Dann nächster Punkt, keine Finanzierung ohne die ersten Kunden.
Keine Finanzierung ohne die ersten Kunden ist natürlich ein Trugschluss, je nachdem, wie früh du eine Finanzierung brauchst.
Also du kannst auch eine Finanzierung ohne, dass du kundenweit eine geile Idee hast, einen Prototypen erstellt, dann natürlich.
Ja. Es gibt bei uns Portfolio.
Das sind wir wieder bei der Risikobereitschaft, oder?
Es gibt bei uns Portfolio-Companies, die haben teilweise jetzt selber schon einige Millionen investiert in ihre Idee. Die haben noch nicht einen Kunden.
Aber ist das nicht auch ein bisschen gefährlich?
Geil. Also es ist natürlich hochrisikobehaftet, logisch, aber es ist natürlich, das ist halt, also das ist Gründertum at its best, gell? Also es sind halt auch keine, also das sind jetzt nicht Geschäftsmodelle, wo du sagst, das ist eine neue App, muss man vielleicht fairerweise dazu erwähnen, sondern es sind schon welche, die sind so ein bisschen basistechnisch.
Naja, also. wir sprechen uns ja jedes Quartal. Ich fragte mal, wie es der App ergangen ist.
Ja.
Drück die Daumen.
Ja.
Dann noch eine Hypothese. Als Founder musst du einen Exit anstreben.
Das musst du natürlich nicht. Wenn du sagst, ich bin Bootstrap, dann sagst du, ich will ein schönes Geschäft aufbauen, ich möchte das langhaltig, nachhaltig, vielleicht auch an meine Familie, Kinder weitergeben und so. Das ist ja, glaube ich, das Unternehmertum, was wir auch aus der deutschen Geschichte, aus der Nachkriegsgeschichte ja auch kennen. Da gibt es ja nun wirklich viele, viele erfolgreiche Mittelständler, unser good old German Mittelstand, grandios, ja. Sind auch tolle Vorbilder. So, kann man schon machen. Das Problem ist so ein bisschen, wenn du im Softwarebereich unterwegs bist, geht es halt auch um Geschwindigkeit, wie schnell du skalierst. So, und dann ist ja die Frage, wie finanzierst du das? Jetzt sind wir so ein bisschen wieder bei dem Anfangsthema. Thema Finanzierung, wer gibt dir das Geld und. Und das...
Also sobald du Fremdkapital aufgenommen hast,
ja.
Geht es Richtung Exit?
Geht es in der Regel Richtung Exit, weil du musst es ja dem anderen, der andere investiert in dich, weil er eine Rendite haben will. So ganz einfach. Egal, was sie euch übrigens auch erzählen, die wollen nachher richtigerweise ihr Geld mit einer Rendite zurück. Das ist auch fair enough, das ist der Deal. Und genau.
Genau, und Bootstrapped hast du ja andere Optionen auch, die da wären.
Finanzierungsmäßig jetzt, oder?
Nee, Alternativen zum Exit. Also ich kann jetzt die Boutique Agency irgendwann, wenn ich, weiß ich nicht mal, 80 Jahre alt bin, wird es zäh irgendwie dann rumzulaufen. Weiter als Geschäftsführer. Das heißt, was sind die Optionen außerhalb eines klassischen Exits?
Also ich glaube, was du immer machen kannst, ist ja quasi zu sagen, ich suche mir meine Nachfolger selber. Ja, also ich bin da quasi auf der Suche nach den richtigen Personen, denen ich mein Vertrauen schenke. Und dann betrachte ich das eher von außen als von innen. So, das kannst du ja tun. Also das finde ich auch nach wie vor wahrscheinlich eins der tollsten Modelle überhaupt. Ich glaube, da muss man auch nicht immer gleich dann seine ganze Familie verhaften, dass man dann sagt, jetzt musst du aber hier mein lieber Sohnemann, meine Tochter auch dann nachher die Boutique Agency da übernehmen. Ja, ich glaube, das ist nicht gut, wenn man das macht. Aber das ist natürlich ein schönes Szenario. Und bei diesem Übergang sozusagen, also quasi in die nächste, nicht Generation, sondern in die nächste Runde, das ist natürlich hochgradig wichtig zu sagen, wie mache ich das? Da haben wir gerade übrigens tatsächlich einen Fall. Sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob wir das machen wollen bei Chair People, den zu übernehmen. Da geht es genau um das Thema. Die Person ist über 60 und überlegt jetzt, was mache ich? Wie gehe ich jetzt damit um? Und müssen wir mal gucken.
Ich habe immer wieder mal gehört oder gelesen, statt ein eigenes Unternehmen komplett zu gründen, könnte man ja auch eins kaufen und übernehmen. Also von einem, genau so einem Case. Da ist jemand, der hat ein laufendes Business und weiß jetzt, würde es gerne übergeben. Und es gibt da sogar Portale, die sowas vermitteln, ne?
Genau, also das gibt's, aber es ist natürlich, also absolut, also sag jetzt den vielleicht den möglichen, aber es ist ja nicht nur der Käufer. Jetzt überleg mal, du jetzt mal für die Boutique-Agency, also jetzt ist ja nicht nur die Person, die dir dann irgendwie was abkauft, sondern du willst es ja quasi dann, dass es weiter, also dein Ziel wäre, es läuft weiter.
Ja, so. Und es floriert, ja.
Genau, so, das wäre ja dein Wunsch. So, dann Klar. Ist es halt schon mehr als jetzt jemand, der den dicken Sack Geld nur auf den Tisch legt.
Ja.
So. Deswegen würde ich sozusagen ein bisschen, das geht ja nicht nur um Kaufen und Verkaufen, das ist jetzt gerade in einem Geschäft, was natürlich ein Servicegeschäft ist, nochmal viel schwieriger. Aber auch bei Produktgeschäften ist natürlich so. Und insofern, da gibt es, glaube ich, genügend Möglichkeiten, was man machen kann.
Na gut, ich habe noch eine letzte Hypothese. Viele Unternehmen scheitern, weil sie zu viel Geld aufgenommen haben und vielleicht die Bewertung unrealistisch hoch ist im Moment. Also
ich glaube
vielleicht nicht viele, aber kann das passieren?
Ich glaube, also die Frage ist, was Scheitern ist. Ich glaube tatsächlich, und das weiß ich auch, also das momentan gibt es halt viele Challenges, weil die Bewertungen halt in Corona so hoch waren, was ich vorhin auch erwähnt habe.
Ja.
Dadurch sind die Bewertungen jetzt halt einfach uferlos hoch. So, jetzt ist ja die Frage, wie gehst du jetzt damit um? So, und das ist halt eine Diskussion, die in dem Shareholder-Kreis, Gesellschafter-Kreis diskutiert werden muss. Und das ist schon auch gefährlich, ja, weil wenn du eigentlich sagst, jetzt brauche ich wieder die Folgefinanzierung, damit ich weiter wachse, weil ich ein tolles Geschäft habe, aber jetzt sagen alle anderen ja nie.
Ja, sinkende Bewertung ist eine Option.
Dann mache ich lustige Downrounds, habe ich keine Lust zu, dann blockieren deine anderen Shareholder und sagen, nee, das machen wir bestimmt nicht, dass wir hier eine Downround machen, dann wird es halt echt schwierig. So, also insofern, ich glaube, scheitern im Sinne von financially dann nicht mehr da sein, das glaube ich nicht, dass das passiert, sozusagen, sondern eher ist das vielleicht auch die Frage, wer hat denn eigentlich noch wie viele Shares, wenn es dann die Downrounds gibt, wer nimmt dann die Downround, also sind dann alle verwässert oder ist es dann einmal mehr wieder nur der Founder oder die Founderin, ja, so geht immer auf den Deckel von Founder, Founderin.
Und da beginnt der Stress, oder?
Und dann, ja, da beginnt der Stress und dann wird es halt natürlich auch wird irgendwie was eigentlich eine total tolle Geschichte ist und Erfolg hat ohne Ende, auf einmal zu einer finanztechnischen Katastrophe für den Gründer oder die Gründerin.
Und dann ist man froh, ein unabhängiges Board zu haben und nicht eins, das nur auf den eigenen Vorteil guckt.
Beziehungsweise dann auch in solchen Momenten einfach gut vermitteln kann.
Ja, okay.
Und quasi die Brücke bauen kann.
Ja.
Ja, das ist meistens dann der entscheidende Punkt.
Ja, das ist auch oft deine Aufgabe, ne? So Mediation.
Genau, also wie man es auch immer nennt mag, aber quasi diesen Knoten zu lösen dann. Aber es ist wie immer, ich glaube, wenn man es versucht zu verdrängen, dann wird es nicht besser. Also immer klare Kante, früh ansprechen, früh erkennen, dann kriegt man alles gelöst. Alles gut.
Ja, ja, cool.
Ja.
Nils, vielen, vielen Dank.
Danke.
Für die coolen Insights, eine schöne Diskussion.
Ich danke dir. Ist wie immer grandios gewesen, hat viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Ja, und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Hören uns bald wieder.
Bis dahin, viel Spaß mit deinen 11 Unternehmen, mit Chairpeople und mit der Rentenbank.
Genau, auf das nächste Mal. Bis dann.
Bis dann, Nils. Danke.
Ciao. Ciao.
Das war Nils Dörje. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Ich jedenfalls werde mich verstärkt dem Thema Simplicity widmen, da ich das Gefühl habe, Dinge manchmal doch unnötig kompliziert zu machen. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr mit uns diskutieren möchtet, schreibt doch gerne einen Kommentar, sei es hier auf Spotify oder LinkedIn, und empfiehlt den Podcast gerne weiter. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag oder Abend.